Es ist August und wir sind wieder für Sie da. Das Team von KR55 begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins. Heute aus dem medizinischen Ausbildungszentrum des Klinikums in Oldenburg.
Der Ort legt es nahe. Corona-bedingt sind wir hier. Wir sind zu Besuch bei Professor Dr. Axel Hambrecht. Er ist Leiter des Universitätsinstituts für medizinische Mikrobiologie und Virologe am Klinikum Oldenburg.
Seit Mitte März ist er ein wichtiger Ratgeber zum Thema Corona. Jetzt steht er für alle Fragen zur Verfügung. Herr Hambrecht, schön, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein kann.
Ich weise darauf hin, unser Gespräch haben wir am 7. August geführt. Unsere Sendung läuft am 14. August. Herr Hambrecht hat zu Recht gesagt, in dieser Woche kann vieles passieren. Das müssen wir einfach berücksichtigen. Dann wissen Sie das auch, unsere Hörer und Hörerinnen. Denn am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Corona-bedingt ein weiteres Mal nicht aus dem Studio. Wir hören KR 55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Unser Gesprächspartner ist heute Axel Hambrecht, Universitätsprofessor, Doktor der Medizin. Er ist Leiter des Universitätsinstituts für medizinische Mikrobiologie und Virologie.
Herr Hambrecht, wie hat Corona Ihren Arbeitsalltag verändert?
Ja, also Corona hat einen ganz erheblichen Einfluss auf unsere Arbeit gehabt. Also es ist ein Thema, mit dem wir uns eigentlich seit Februar und insbesondere intensiver noch ab März und April beschäftigt haben. Im Prinzip mussten wir hier sehr, sehr schnell neue Techniken etablieren, Techniken, damit wir das Virus nachweisen können. Das heißt, wir mussten hier zum einen Ausstattung, Geräte noch kaufen, wir mussten Personal ausbilden. Wir haben unseren ganzen Arbeitsablauf aber auch sonst umstellen müssen, zumindest so in der akuten Phase der Pandemie haben wir in einem Dreischichtmodell zum Beispiel gearbeitet, um einfach die Berührungspunkte unter dem Personal möglichst zu verringern. Hat einfach den Grund, wenn jetzt in so einer akuten Phase wir hier einen Teil des Personals in Quarantäne hätten nehmen müssen, das wäre natürlich eine Katastrophe für Oldenburg gewesen. Und deswegen haben wir eine ganze Weile in so einem Dreischichtmodell gearbeitet mit drei verschiedenen Teams, die sich auch nicht begegnet sind oder keinen Kontakt hatten.
Und war das ein Dreischichtmodell in 24 Stunden?
Nein, also wir haben teils. Wir haben zwei Bereiche des Labors. Wir haben hier den mikrobiologisch-bakteriologischen Teil, wo wir halt vor allem bakteriologische Techniken machen. Da haben wir keinen 24-Stunden-Dienst und wir haben drüben noch im Zentralinstitut für klinische Diagnostik haben wir, es war die klinische Chemie, die ist 24 Stunden besetzt und das heißt, da läuft es wirklich rund um die Uhr. Und wir haben eben je nach Arbeitslänge haben wir verschiedene Modelle gemacht.
Und es hat sich bewährt?
Oder? Das war sicherlich in der Pandemie eine gute Form, wie wir es gemacht haben. Es hat aber natürlich für die Arbeitsorganisation ist das sehr, sehr schwierig. Das heißt, dadurch bedingt konnten wir bestimmte andere Dinge zum Beispiel nicht so machen wie normalerweise. Und jetzt, wo die ganz akute Gefahr vorbei ist, sind wir auch wieder zum normalen Arbeitsalltag zurückgegangen. Das heißt, wir arbeiten jetzt wieder in Teams, wir arbeiten mit Mundschutz, aber wir sind jetzt nicht mehr so stark getrennt wie vorher.
Ist man als Virologe auch Prophet? Haben Sie mit so einer Pandemie als Fachmann gerechnet?
Das ist natürlich ganz schwer. Hinterher ist man immer schlauerer. Aber dass irgendwann wieder eine Pandemie kommen würde, damit hat man eigentlich schon gerechnet. Alles andere wäre verwunderlich gewesen. Also wir hatten in diesem Jahrhundert hatten wir schon eine Pandemie, 2002, 2003. Die erste war das SARS-1 sozusagen, was damals in Asien aufgetreten ist, sich aber dann dabei auch bis nach Europa und vor allem nach Nordamerika kam. Auch ein Coronavirus. Dass wir da jetzt über ganz lange Zeit nichts wieder davon hören würden, davon war nicht auszugehen. 2009 hatten wir ja auch eine Epidemie, die Schweinegrippe. Also dass da jetzt nichts mehr weiterkommen würde, davon war nicht auszugehen.
Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Virus?
Ja, also das also eine Pandemie, muss man immer daran denken, ist eigentlich etwas Menschengemachtes oder kann eigentlich nur durch Menschen aufrechterhalten werden. Das Besondere jetzt an SARS-CoV-2 oder der Erkrankung, die sich ja Covid-19 nennt, ist sicherlich diese sehr, sehr schnelle Ausbreitung. Die Ausbreitung auch oder eine nicht unerhebliche Ansteckung durch asymptomatische Patienten und diese wahnsinnig schnelle Verbreitung global, die wir jetzt haben. Also wir haben ja deutlich mehr, wenn man an SARS-1 denkt, da hatten wir weniger als 1000 Patienten, sind daran verstorben, da sind wir inzwischen weit drüber. Also es ist schon einfach eine sehr, sehr infektiöse Erkrankung, die sich eben einfach wahnsinnig rapide ausgebreitet hat und alle Leute eigentlich betreffen kann.
Gutes Stichwort, alle Leute. In der Öffentlichkeit ist ja immer sehr stark so die Debatte, wer gehört jetzt eigentlich zu einer Risikogruppe, also die Älteren zum Beispiel sind ganz gefährlich, oder ist es eben nicht so? Wie würden Sie das sehen? Kann man von Risikogruppen sprechen oder ist es eben doch etwas, was alle betrifft und alle auch vorsichtig mit umgehen müssen?
Ja, also im Prinzip jeder kann daran erkranken und wir kennen bestimmte Risikogruppen, die, wenn sie die Erkrankung bekommen, einfach ein höheres Risiko haben für einen schweren Verlauf oder für einen frühzeitig eben Tod. Also wir wissen, Kinder verkraften es relativ gut, die können sich infizieren, sie können auch andere infizieren, aber überstehen das in der Regel sehr, sehr gut, insbesondere die ganz jungen Kinder. Und wir wissen auch, ab 50 Jahren hat man einfach ein Risiko für einen schwereren Verlauf. Noch schlimmer wird es dann natürlich so ab 80. Das heißt, hier haben wir halt sehr viel häufiger Patienten, die dann einen Intensivaufenthalt zum Beispiel benötigen oder eben daran versterben. Zusätzlich gibt es auch noch andere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Lungenerkrankungen, Risikofaktoren wie Rauchen. All das sind Faktoren, die den Verlauf so einer Erkrankung beeinflussen. Aber es gibt auch vollkommen gesunde 20-, 30-jährige Leute, die im Leben stehen und einen ganz schweren Verlauf haben. Also man kann es nicht immer individuell vorhersagen, wer jetzt so einen guten und wer einen schlechten Verlauf hat.
Wann haben Sie denn in diesem Jahr gedacht, ui, da kommt was auf uns zu, das betrifft uns und nicht nur in Asien, aus dem Kontinent kamen die ersten Bilder, die uns vielleicht alle verschreckt haben, wo wir noch gedacht haben, oh, das betrifft uns nicht?
Ja, also die ersten Fälle hatten wir ja im Januar in Deutschland, da hat man auch so ein bisschen gehofft und ich habe es auch gehofft, naja, das bleibt vielleicht mal schön auf Asien, das war ein einzelner Fall der einer Chinesin, die ja danach in dem Fall nach Bayern gereist ist. Da hat man noch gedacht, okay, das kann man vielleicht so in den Griff kriegen. Es sah in China ja am Anfang auch relativ kontrolliert aus. Aber eigentlich hat sich dann ja im Laufe des Februars schon gezeigt, dass es nicht so kontrolliert ist, wie es erschien. Und dass vor allem eben die Übertragbarkeit eine wahnsinnig hohe ist. Und ja, deswegen eigentlich so ab Februar hat man dann eigentlich gedacht, okay, das wird uns erreichen.
Hatten Sie schlaflose Nächte?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade so im Februar, März, April, das war einfach eine extrem intensive Zeit hier. Sehr, sehr viel gearbeitet. Wir mussten eben schauen, dass wir diese ganze Diagnostik hier aufbauen. Was wirklich schwierig war, weil in der Pandemie bestimmte Geräte zum Beispiel überhaupt nicht verfügbar waren. Also ganz, ganz viel. Also man braucht diese sogenannten PCR-Maschinen und ganz... Ein großer Hersteller hat alles nach China abverkauft, das bekam man zum Beispiel gar nichts. Reagenzien für Untersuchungen gab es zu wenig, es gab zu wenig Schutzausrüstung, selbst diese einfachen Nasentupfer, die man braucht, um jemanden zu untersuchen, gab es nicht oder gab es zu wenig. Also das war einfach so eine Sache, mit der wir uns tagtäglich dann auseinandersetzen mussten und schauen, wie wir damit umgehen oder wo wir Sachen herbekommen. Ja, das hat einen natürlich schon beschäftigt.
In der Presse war zu lesen, Sie forschen hier an einem Blutplasma-Projekt. Können Sie da was zu sagen? Ist das etwas, was für die Behandlung dieses Virus erfolgversprechend sein wird?
Also genau, das ist im Prinzip eine Sache, die gibt es auch an anderen Standorten in Deutschland und weltweit. Hat man auch in China und USA gemacht. Es ist im Prinzip eine sehr alte Therapie. Das heißt, man nimmt Patienten, die eine Erkrankung überstanden haben, denen nimmt man Blutplasma ab. In diesem Blutplasma befinden sich Antikörper. Und diese Antikörper, wenn ich die auf jemand anderen übertrage, können eben günstig die Erkrankung beeinflussen. Das ist, muss man dazu sagen, im Moment, es ist noch eine experimentelle Therapie. Wir kennen dazu ein paar Studien. Und Patienten, wenn sie diese Antikörper früh bekommen, scheinen davon zu profitieren. Man sieht einfach, dass die Viruslast auch abfällt. Das heißt, wenn man damit sehr früh Patienten therapiert, werden die wahrscheinlich davon profitieren. Muss aber auch ganz klar sagen, das ist eher eine Übergangstherapie. Es gibt Unternehmen, die forschen daran, diese Antikörper künstlich herzustellen. Das heißt, dann ist natürlich die Verfügbarkeit eine ganz andere, als wenn man jetzt Blutspender braucht. Das heißt, das ist eher eine Therapie, die wir jetzt verwenden werden, weil wir nicht viel anderes Gutes haben. Aber es ist eine experimentelle Therapie. Ich würde mal hoffen, dass wir vielleicht in einem Jahr oder so weitere Therapeutika haben.
Mhm. Liegt auch etwas Spannendes in einem neuen Virus? Muss es nicht einem Virologen auch eine Herausforderung sein, zu denken, oh, da ist was Neues, ich guck mal, wie der so funktioniert?
Ja, es ist natürlich etwas total Spannendes, gar keine Frage, das ist wissenschaftlich sehr spannend. Es gab auch noch nie eine Erkrankung, wo wir in so kurzer Zeit so wahnsinnig viel gelernt haben. Aber trotzdem, ich hätte gut auf diese Erfahrung verzichten können, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das Team von KR55 begrüßt Sie zur August-Sendung mit dem Virologen Axel Hamprecht aus Oldenburg. Unser Thema ist das, was wir nicht loswerden, der Alltag mit dem Coronavirus.
In diesen Tagen gibt es immer wieder die Meldungen, die infizierten Zahlen steigen, Schulen öffnen, Schulen schließen gerade wieder. Was ist denn Ihrer Meinung nach jetzt eine gute Strategie?
Ja, also die gute Strategie ist schwierig, die wird es nicht geben. Die gute Strategie ist überall eine andere. Die hängt einfach sehr davon ab, in welchem Umfeld ich mich befinde und wie dort die Erkrankungszahlen sind. Was ich für ein Publikum habe in einer Schule mit sehr, sehr jungen Kindern, ist es sicherlich etwas anderes als in einem Altenheim. Also darauf muss man alles Rücksicht nehmen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir hier nicht alles schließen. Also Kinder haben ein Recht auf Bildung und das ist sicherlich ganz essentiell. Wir müssen uns auch von dem Gedanken verabschieden, dass wir diese Infektions- oder diese Pandemie jetzt ganz schnell, dass wir sie ganz schnell loswerden. Also Infektionen werden sicherlich weitergehen und man muss halt schauen, dass man hier eine an den Ort angepasste Strategie hat. Also das kann in bestimmten Bereichen restriktiver sein als in anderen. Hängt einfach davon ab, wen wir schützen müssen. Also in den Ländern, wo wir zum Beispiel sehr hohe Todesraten gesehen haben, zum Beispiel aber auch in Schweden, da war sicherlich ein Problem, dass sehr viele ältere Patienten auch in Altenheimen einfach zu viel Kontakt hatten und dadurch sind diese hohen Todeszahlen bedingt. Also hier braucht man eben eine andere Strategie als in der Schule.
Und auch eine andere Strategie, so hört sich das für mich an, als die wir bisher gefahren sind. Also doch sehr flexibel. Also Mitte März war erstmal zack, in vielen Bereichen war dann einfach Schluss. Ne? Kitas zu, Seniorenheime schließen. Das hört sich jetzt für mich so an, dass Sie sagen, da muss man genau hingucken, aber auch durchaus, dass die Rechte zum Beispiel von Kindern auch im Blick behalten. Man kann also nicht konsequent alles zumachen. Das löst in anderen Bereichen Katastrophen aus.
Genau, es muss eine Politik mit Augenmaß sein. Also wie gesagt, wir werden mit diesem Virus werden wir uns noch länger auseinandersetzen müssen und wir können jetzt nicht alles für ein Jahr oder so schließen. Das würde zu anderen Schäden führen. Wir wissen halt durch die Schließungen, dass auch bestimmte Patientengruppen zum Beispiel einfach deutlich schlechter versorgt wurden, dass Kinder in puncto Bildung gelitten haben. Das ist natürlich eine Abwägungssache. Und insofern im Moment glaube ich, wir haben jetzt noch nicht die große Welle oder das exponentielle Wachstum, wie wir es im März gehabt haben. Deswegen ist jetzt, glaube ich, nicht der Zeitpunkt, dass wir allgemein wieder so eine wahnsinnig große Schließung oder einen Lockdown benötigen. Aber die Situation ist sicherlich schon fragil. Wir sehen mehr Zahlen als noch vor ein paar Wochen. Wir sehen, dass die Leute schon etwas unvorsichtig werden. Also die Gefahr, dass wir irgendwann wieder in so ein exponentielles Wachstum kommen, die ist da. Jetzt, wo die Leute aus dem Urlaub zurückkommen, wo es mehr Kontakte eben auch in den Schulen geben wird, da müssen wir schon jetzt sehr, sehr wachsam sein und einfach darauf achten, dass sowas nicht passiert, weil dann wird es wieder zu einem zweiten Lockdown kommen. Das kennen wir aus anderen Ländern. In Australien, wenn Sie nach Melbourne schauen zum Beispiel, da dürfen Sie im Moment eine Stunde vor die Tür. Und sonst bleiben sie zu Hause. In Israel gab es ähnliche Situationen. Also es sind schon Länder betroffen, die so in einen zweiten Lockdown gekommen sind. Und das wollen wir verhindern. Ich glaube, bislang ist das in Deutschland ja auch sehr, sehr erfolgreich eigentlich gelaufen.
Welche Zahlen sind denn für Sie wichtig, wenn Sie vielleicht abends die Zeit haben, nochmal Tagesschau zu gucken oder in Medien zu blättern? Wahrscheinlich müssen Sie jeden Tag 85 Mails lesen oder mehr, wo neue Zahlen drinstehen. Worauf gucken Sie dann? Wie ist Ihr Filter?
Ja, also es gibt ja verschiedene Zahlen, die jetzt auch schon sehr im Bewusstsein sind. Den R-Wert, die Reproduktionszahl, wo man einfach darauf kommt, wie viele Leute steckt ein Erkrankter an. Ist es einer oder ist es weniger als einer oder sind es etwa zwei oder drei? Das ist natürlich einfach ein wichtiger Punkt, aber das ist nicht der einzige, auf den man schaut. Man schaut natürlich auch noch auf die Gesamtzahl der Neuinfektionen. Das ist einfach nochmal ein wichtiger Punkt, um zu sehen, kommen wir mit unserem Gesundheitssystem irgendwie an den Rande der Überlastung. Das haben wir ja vermieden bislang und deswegen, glaube ich, sind wir auch sehr gut durch diese Pandemie gekommen. Wir hatten nie die Situation, dass wir zu wenig Intensivplätze oder Beatmungsplätze hatten. Insofern ist die Gesamtzahl der Neuinfektionen auch nochmal so ein wichtiger Wert, den man sich eigentlich so täglich anschaut.
Und kann man bei der Sterberate, die ja, Sie hat es schon angedeutet, immer stetig steigt, da bin ich jetzt bei 46.000 oder so, ist das aussagekräftig? Kann man wirklich sagen, die sind jetzt auch wirklich an dem Virus gestorben oder ist das so eindeutig festzulegen?
Also einige von diesen Werten sind einfach sehr, sehr schwierig und sind auch sehr, sehr schwierig zwischen verschiedenen Ländern zu vergleichen, weil nicht überall die Diagnostik gleich ist. Wir haben eine hohe Dunkelziffer von Erkrankten, wo man das Virus nicht nachgewiesen hat. Wir haben natürlich eine gewisse Anzahl von Patienten, die eine andere Erkrankung hatten und an der auch verstorben sind, nicht an Corona. Aber sicherlich der Großteil der Leute, insbesondere jetzt so in der Akutphase der Pandemie, die sind an Corona gestorben oder nicht an was anderem. Also auch wenn es immer mal wieder propagiert wird, dass dem nicht so sei. Also die meisten der Leute sind an Corona gestorben und nicht mit Corona.
Okay. Neben den Zahlen spielen ja auch die Ratgeber für unsere Regierung oder für uns selber, je nachdem, was wir bevorzugen, eine große Rolle. Ich lerne in dieser Pandemie ganz völlig neue Abkürzungen wie RKI zum Beispiel, aber WHO kannte man noch. Bundesgesundheitsminister, Virologen, ob sie Drosten, Streeck oder Hambrecht halten, wer ist denn nun der die Deutungshoheit hat über all die Zahlen, über das Geschehen, wenn es doch ein unbekannter Virus ist?
Ja, also ich glaube, eine Deutungshoheit in dem Sinne gibt es bei sowas nicht. Das ist ein sehr dynamischer Prozess. Wir kennen das Virus seit einem halben Jahr. Wir lernen täglich neue Sachen dazu. Das ist eigentlich auch so Teil der Wissenschaft, dass neue Informationen dazukommen, dass man sich vielleicht auch von alten Meinungen mal verabschieden muss. Es gibt nicht die Person, die immer recht hatte und die wird es auch in einer Pandemie nie geben. Ich glaube, hier muss man einfach schauen, dass man abwägt und zu einer guten Strategie findet.
Und die Lage in Oldenburg ist gut?
Oldenburg ist eigentlich sehr gut. Ich glaube, wir sind extrem gut durch die Pandemie gekommen. Wir hatten ja vergleichsweise niedrige Zahlen. Oldenburg hat da sicherlich auch so ein bisschen von seiner Lage profitiert. Andere Bundesländer hatten zum einen sehr viel früher Import von Corona durch Skifahrer. Das hatten wir hier schon auch, aber nicht vielleicht in dem Maße, wie das in Bayern zum Beispiel der Fall war. Der zweite Punkt, wir hatten jetzt weniger so Massenveranstaltungen wie den Karneval, die das zu einer großen Ausbreitung gebracht haben. Deswegen hatten wir von vornherein, glaube ich, einfach eine gute Ausgangslage. Und ich glaube, es ist hier in Oldenburg insgesamt auch sehr gut gemanagt worden. Also ich würde sagen, wir sind hier sehr, sehr gut durch die Pandemie gekommen.
Und wie ist es jetzt? Sind Sie jetzt gut ausgestattet, Sie und Ihr Team, mit Material oder fehlt irgendetwas?
Nein, es hat sich deutlich entspannt. Also es war ja im März, waren noch Probleme, dass wir Sicherheitsmasken und Kleidung und Ähnliches, das hat weltweit gefehlt, oder eben Reagenzien für PCRs. Wir hatten da Glück, wir waren die ganze Zeit eigentlich immer gut ausgestattet, haben es immer noch so gerade so geschafft, immer genügend da zu haben, aber es war schon eine Herausforderung, das ist jetzt deutlich besser geworden. Also es hat sich jetzt sehr entspannt. Es ist jetzt noch nicht so, dass wir uns jetzt total zurücklehnen könnten, aber die Lage hat sich doch entspannt.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Mit unserem Gast, dem Virologen Axel Hambrecht, sind wir mitten im Corona-Thema unterwegs. Und wir haben gehört, was es heißt, Virologe zu sein und haben schon eine vorläufige Bilanz gezogen.
Nun wollen wir mal in die große Glaskugel gucken. Vielleicht kann man das ein bisschen tun. Wie lange wird das Virus uns begleiten? Wagen Sie mal einen Ausblick.
Ja, das ist, Prophezeiungen sind ja ganz, ganz schwer. Das haben wir auch gesehen, dass man da eigentlich nur falsch mitliegen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Virus schon noch länger haben werden. Wir haben keine Immunität in der Bevölkerung. Und es wird, wie wir auch in anderen Ländern gesehen haben, die es vielleicht nicht so stark kontrolliert haben, so eine Immunität baut sich auch nicht so schnell auf. Das heißt, loswerden werden wir das Virus eigentlich erst in dem Moment, wo wir eine Impfung zum Beispiel haben. Mhm. Und da wissen wir im Moment noch nicht genau, wann das der Fall sein wird. Wir haben sicherlich so viel Bemühungen wie noch nie. Es gibt über 170 Projekte, die an einer Impfung arbeiten. Und einige von denen kennen wir auch schon Daten, die eigentlich sehr vielversprechend aussehen. Aber da hängt noch sehr, sehr viel dran. Das heißt, hier haben wir mehrere Phasen in so einer Impfstoffentwicklung. Also vor Mitte nächsten Jahres würde ich nicht damit rechnen, dass wir einen Impfstoff in größeren Mengen tatsächlich erhalten. Vielleicht wird es bestimmte Gruppen geben, die schon vorher einen haben, aber für die Großteil der Bevölkerung, wenn wir Glück haben, Mitte, Ende nächsten Jahres.
170 Projekte weltweit?
Das sind weltweit, genau.
Und gibt es noch andere Stellschrauben, die das verbessern oder verschlechtern können? Ich denke zum Beispiel momentan gerade Sommerzeit, Urlaubszeit, Verhalten oder klimatische Herausforderungen. Sind das auch Stellschrauben, die uns noch für das Virus irgendwie...
Klar, also letzten Endes können wir natürlich durch das Verhalten das sehr, sehr beeinflussen, wie weit das Virus sich verbreitet. Es gibt ja auch Länder, die es geschafft haben, zumindest für einen bestimmten Zeitpunkt virusfrei zu werden. Die konnten sich aber gut abkapseln, wie Neuseeland zum Beispiel. Wir können hier einfach nicht sagen, gut, wir lassen jetzt niemand mehr nach Deutschland rein. Das heißt, wir werden immer einen gewissen Influx an Erkrankten haben. Deswegen das hier komplett zum Stillstand bringen, werden wir, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Aber wir können durch unser Verhalten dazu beitragen, dass wir eine Verbreitung weitgehend minimieren.
Ich möchte nochmal, weil wir ihn häufig schon gebraucht haben, diesen Begriff Welle definiert haben. Was ist eine Welle? Ist ein Auf und ein Ab? Ist es das? Oder gibt es da wirklich eine wissenschaftliche Definition für diesen Begriff?
Es wird immer von dieser zweiten Welle gesprochen. Wir kennen tatsächlich Wellen auch von anderen Pandemien, zum Beispiel von der spanischen Grippe. Da gab es 3 Wellen. Das heißt also, nach einem großen Anstieg und Abfall mit einer gewissen Ruhephase kam es dann zu einem zweiten, wieder massiven Ausbreitung von Fällen. Diesen Punkt sehe ich jetzt in Deutschland noch nicht. Wir sehen leicht steigende Erkrankungszahlen, aber wir sind noch nicht... So sehe ich es zumindest zum heutigen Datum, sieht das für mich jetzt noch nicht nach einer wirklichen zweiten großen Welle aus. Wenn man sich es global betrachtet, sind wir so ohnehin noch in der ersten Welle. Wenn man sich die Gesamtzahlen anschaut, steigen die ja immer noch weltweit an.
Was halten Sie bei so einem Thema von verbindlichen Reintestungen, zum Beispiel wenn man jetzt aus dem Urlaub wiederkommt?
Ja, also das macht natürlich Sinn, wenn ich aus dem Risikogebiet komme, dass ich sage, wenn ich da dort Urlaub mache, lasse ich mich hinterher testen. Das ist absolut sinnvoll. Es gibt sicherlich andere, also Reintestung ist ja so ein Bereich, der viel gebraucht wird. Es gibt sicherlich andere Bereiche, wo es nicht sinnvoll ist, aber bei den Urlaubern, also es gibt jetzt Zahlen aus Nordrhein-Westfalen an den Flughäfen, etwa 2,5% der Leute, die sie dort getestet haben, hatten Corona. Also das, hier muss man sagen, macht es absolut Sinn.
Ist die seit einigen Wochen auf dem Handy zur Verfügung stehende Corona-App etwas, was uns weiterbringt?
Ich glaube schon, es ist eine Ergänzung, das ist natürlich nicht alles. Aber es ist eine sinnvolle Ergänzung und insofern finde ich es gut, ja.
Und wird sich unsere Gesellschaft durch Corona verändern? Vielleicht sogar in positiver Richtung? Oder?
Ich glaube ja, oder sie hat sich schon sehr verändert. Wir machen ja alle viel mehr Homeoffice zum Beispiel oder sehr, sehr viele arbeiten mehr im Homeoffice als früher. Ich glaube, die Arbeitswelt wird dadurch nachhaltig verändert werden. Ich glaube auch so Verhalten, was wir im Moment machen mit Masken, das ist in Asien, ist das schon länger Standard. Vielleicht wird es auch nach Corona, dass Leute, wenn sie Erkältung haben, eine Maske tragen oder ähnliches. Ich glaube auch so ein Verhalten wird verändern. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr großer Einschnitt und der uns auch eben bleibende Veränderungen hinterlassen wird.
Was mögen Sie denen zurufen, die wie in der Vergangenheit in Berlin sich zu Demonstrationen zusammenrotten oder auf dem Landwehrkanal Treffen abhalten ohne Abstand?
Ja, also finde ich sehr, sehr schwierig ganz aus meiner Sicht. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass die Leute die Einschränkungen leid sind und wieder ein normales Leben führen wollen, auf diese Abstände und Masken und Ähnliches keine Lust mehr haben. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Man muss, es ist eine Güterabwägung, man muss halt schauen, was passiert dadurch. Und ich glaube, diese Leute sollten einmal auf eine Intensivstation kommen und sich einen Corona-Patienten anschauen, dann würden sie ganz anders drüber denken. Und wahrscheinlich, wenn sie irgendeinen von denen fragen würden, ob er im Zweifel eines Falles nicht ans Beatmungsgerät will, glaube ich, würde er seine Meinung auch ändern. Also da tatsächlich so ein bisschen fehlt mir das Verständnis für das, was jetzt in Berlin passiert ist. Mhm. Also da, ja, hört mein Verständnis auf.
Aber jetzt mal unterm Strich der Bilanz, würden Sie sagen, der Blick in die Zukunft ist eher zuversichtlich oder für Sie eher sorgenvoll?
Nein, also ich glaube, wir können aus dieser, wenn wir uns weiter vernünftig verhalten, kommen wir aus dieser Pandemie raus. Da bin ich schon guter Dinge. Das haben wir bislang mit allen Pandemien geschafft und das wird bei Corona genauso passieren. Wir werden aus dieser Pandemie rauskommen. Die Frage ist eigentlich nur wann.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Als Gast ist der Oldenburger Virologe Axel Hamprecht bei uns.
Corona hat auch die kirchliche Arbeit stark verändert. Es gab keine Ostergottesdienste, viele Gottesdienste sind nur mit begrenzter Besucherzahl möglich. Was glauben Sie, wie könnten wir Weihnachten feiern? Ein Fest, das ja immer noch die Kirchen füllt bis an den Rand.
Ja, also ich glaube, bis Weihnachten wird es sicherlich nicht vorbei sein. Das heißt, auch an Weihnachten im Weihnachtsgottesdienst wird man gewisse Regeln einhalten müssen. Das heißt, weniger oder kein Gesang oder vom Band oder Ähnliches. Aber ich glaube, mit einem Abstand Gottesdienst feiern wird man sicherlich können. Aber es wird anders sein, als wir es sonst kennen.
Im theologischen Bereich, als Glaubensaussage, wird natürlich auch viel so überlegt, was hat das Virus zu bedeuten, theologisch. Können Sie mit so einem Satz wie, das ist eine Strafe Gottes, was anfangen?
Eigentlich nicht. Ich glaube, da bin ich zu sehr Wissenschaftler. Ich würde es nicht für eine Strafe Gottes halten, sondern für einen, sagen wir mal, natürlichen Prozess, der passiert.
Unsere evangelische Kirche setzt gerade sehr linientreu die Hygiene- und Abstandsregelung des Landes um. Ist das in Ordnung so? Würden Sie sich da was anderes wünschen?
Na, ich denke, das ist sinnvoll. Also wir haben in Kirchen größere Ausbrüche gesehen, nicht nur in Deutschland, auch international mit teilweise 100 Erkrankten oder mehr. Also insofern, dass man hier drauf achtet, ist absolut sinnvoll. Insbesondere, wir haben in Kirchen ja auch einen nicht unerheblichen Teil von Patienten, die Risikofaktoren haben für schwerere Verläufe, dass man hier sehr strikt drauf achtet, dass Hygienemaßnahmen eingehalten werden, ist absolut sinnvoll.
Im Kirchenbereich ist es schon ein gewisses Leiden, also viele Veranstaltungen geht in den Kirchengemeinden nicht, viele Gruppen können sie nicht treffen, ist schon auch eine harte Zeit. Aber würden Sie auch sagen, der Glaube ist schon so ein Stärkungsmittel in diesen Tagen, wo man auch sehr auf sich geworfen ist und auch ein bisschen so düster in die Zukunft schaut?
Ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass für viele sicher der Glaube hier eine große Stütze. Ja, absolut.
Man hört viel in diesen Tagen von Entschleunigung, das macht die Corona-Zeit mit uns, oder Rückbesinnung auf das Wesentliche, auch neues Wagen, Homeoffice ist vielleicht so ein Bereich, neues Wagen oder auch dieses Schulunterricht per Skype oder in anderen Medien. Was hat es denn mit Ihrem Leben gemacht? Wo kam da die Veränderung?
Ja, also ich hatte Homeoffice konnte ich bislang nicht machen. Also für mich hat es im Alltag ja eher eine erhebliche Mehrarbeit bedeutet als irgendwie Zeit für Besinnlichkeit oder Ähnliches. Also in meinem Leben hat es eher beschleunigt und die Arbeitslast erhöht als etwas anderes, muss ich sagen. Natürlich den den Online-Unterricht, den wir mit Studenten zum Beispiel machen, das ist etwas anderes. Das ist durchaus sicherlich interessant und wird es in Zukunft auch vermehrt geben. Aber nichtsdestotrotz finde ich doch diese persönliche Diskussion im Hörsaal doch das bessere Instrument eines Unterrichts als rein über eine Videokonferenz oder eine vertonte PowerPoint-Präsentation.
Sind das die Rückmeldungen Ihrer Studenten?
Die Studenten sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Online-Unterricht. Also es hat mich auch überrascht, wie zufrieden sie sind. Wir mussten ja hier in sehr, sehr kurzer Zeit, mussten alle Universitäten hier einen Online-Unterricht aufbauen. Das hat schon, finde ich, eine Änderung der Lehrqualität zur Folge. Wir können keine praktischen Übungen mit Studenten machen. Also in meinem Fachbereich würden sie sonst eben auch ein Praktikum machen, wo sie mit Bakterien und Ähnlichem arbeiten. Sowas können wir alles im Moment nicht machen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, die Studenten sind eigentlich recht zufrieden damit.
Lieber Axel Lamprecht, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Sendung, eher für unseren Besuch bei Ihnen hier im Institut. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team, dass die Forschung Sie weiter beflügelt, dass Ihnen gute Ergebnisse gelingen und Sie ausreichend Zeit für die Dinge finden, die Sie stärken. Das wäre ja mal dran. Bleiben Sie gesund.
Entdecken Sie, liebe Hörende, unsere Internetseite kirchenradio-oldenburg.de. Dort finden Sie die Tipps und Termine, Podcasts vergangener Sendung und vieles mehr. Wir laden Sie ein zu unserer September-Sendung. Schalten Sie doch wieder ein, Freitag, den 11. September 2020 um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann werden wir wieder für Sie da sein. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiplow. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.